im Ruhestand. Im Augenblick wohnen wir in Freiburg, also gar nicht so weit von hier entfernt. Und ich liebe die Bibel. Sie ist mein tägliches Brot. Und zur Bibel gehört auch die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. Manche fangen ja Bücher, Romane an, von hinten zu lesen, zu sehen, wie geht's aus. Und dann lesen sie das Übrige. Ist nicht immer so ratsam, aber das Letzte gehört unbedingt dazu. Und ich finde es jammerschade, dass viele Christen heute sagen, ich höre das immer wieder, du, ich verstehe die Offenbarung nicht, da blätter ich dann drüber, ich lese das Übrige, aber die Offenbarung, da wage ich mich nicht so ran oder ich komme nicht richtig durch. Das finde ich sehr schade und mein Wunsch ist, mit diesen Bibelabenden und Tagen zu ermutigen, die Offenbarung zu lesen. Ich verstehe längst nicht alles in der Offenbarung, obwohl ich sie gründlich von vorn nach hinten und von hinten nach vorn und von oben nach unten und diagonal studiert habe und weiter studieren werde, solange ich lebe. Ich verstehe nicht alles, aber die Verheißung, die in der Offenbarung selbst steht, ist ja, glücklich zu preisen sind, die die Worte dieses Buches lesen und hören. Es steht ein Kompliment darüber für die, die diese Worte lesen und hören. Es ist einfach gut, sie zu kennen. Und dann werden wir merken, dass uns ein Licht nach dem anderen mit der Zeit auch aufgeht. So, das ist mein großer Wunsch, euch zu ermutigen und Freude zu wecken am Lesen der Offenbarung. Leider habe ich gerade festgestellt, ich habe so eine schöne PowerPoint heute erarbeitet für diesen Abend. Und ich muss vergessen haben, sie auf den Stick zu speichern. Ich habe sie auf meiner Festplatte und wir haben sie auf meinem Stick nicht gefunden. Von daher muss ich ohne diese schöne PowerPoint heute Abend arbeiten. Aber es gab ja auch schon ein Leben vor PowerPoint. Und ich denke, wir werden auch so einen Gewinn von dem Abend haben. Ich möchte euch Offenbarung 13 zunächst lesen. Ich lese mal das ganze Kapitel. Und wir wollen aufmerksam auf diese Aussagen achten. Johannes schreibt, und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter. Und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen. Und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Zelt und die im Himmel wohnen. Wenn ihr da eben mitgelesen habt, steht da wahrscheinlich Hütte. Ich lese die Offenbarung und das Neue Testament sehr gern im Urtext, da steht wörtlich Zelt. Aber ich komme noch darauf zurück. Also zu lästern seinen Namen und seine Hütte oder Zelt und die im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm gegeben Macht über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten. Alle, deren Namen nicht von Anfang der Welt an geschrieben stehen, in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Hat jemand Ohren, der höre? Wenn jemand ins Gefängnis gehen soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übte alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt, vor den Augen der Menschen. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun, vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Ich möchte noch einmal beten, bevor wir in die Auslegung gehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dem Johannes die Offenbarung gegeben hast, für uns alle, für die Menschen damals und für uns heute. Und dass du uns die wichtigsten Dinge mitteilst, die wir für unser Leben mitten in den Konflikten und Auseinandersetzungen unserer Zeit brauchen. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns dieses Wort verstehen hilfst. Wir bitten, dass alle, ja, dass der Feind nichts stören und verhindern kann, sondern dass wir hören und verstehen, was du uns hier über ein so wichtiges Thema sagst. Amen. Ja, der Begriff Antichrist zunächst einmal. Antichrist kommt mit diesem Begriff, mit dieser Bezeichnung in diesem Kapitel Offenbarung 13 nicht vor. Aber der Sache nach handelt es sich hier genau um den Antichristen. In der Offenbarung ist es typisch, dass so Gegensatzpaare genannt werden. Zum Beispiel auf der einen Seite Babylon, auf der anderen Seite Jerusalem, das Lamm und die Bestie, der Drache, Braut und Hure. Solche Gegensatzpaare sind für die Offenbarung ganz typisch. Und so auch Christus und Antichristus, auch wenn er nicht unter dem Namen Antichristus hier vorkommt, aber es handelt sich genau um ihn. Das Wort Anti bedeutet im Griechischen nicht nur und nicht zuerst gegen, sondern das Wort Anti bedeutet zuerst anstelle von, statt. Der Antichrist ist also nicht einer, der so auftritt, ich bin gegen Christus und der dagegen so offen kämpft und zu Felde zieht, sondern er kommt so, dass er den Eindruck erweckt, er wäre Christus, er wäre der Problemlöser, er wäre der Führer. Er wäre der Messias. Der Antichrist versucht also, sich wie der Christus zu geben und wie Christus zu erscheinen. Und das sagt Jesus ja auch in Matthäus 24. Mal sehen, ob ich es gerade habe. In Matthäus 24 sagt er, seht zu, dass euch niemand irre führt. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Messias. Und werden viele irreführen. Also Anti heißt nicht, man erkennt ihn nicht daran, dass er unbedingt sich gegen Christus offen stellt, sondern dass er versucht, wie Christus zu sein. Ich schätze an dieser Stelle sehr das Märchen von dem Wolf und den sieben Geißlein. Märchen sind ja keine unwahren Geschichten oder so, sondern Märchen sind oft Erzählungen, die etwas erklären, was es im Leben gibt. Und das Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein erklärt etwas sehr Wichtiges, was auch für den Antichristen zutrifft. Märchen haben einen tieferen Sinn. Sie können verdichtete Wahrheit sein. Der Wolf versuchte, sich so zu verstellen, dass die Geißlein ihn für seine Mutter halten sollten. Und wenn er es noch nicht gut genug gemacht hatte, mit seiner Stimme am Anfang, dann kam er das nächste Mal und hatte eine Stimme, die klang schon wie die Stimme der Mutter, viel höher. Er hatte Kreide gefressen. Ja, aber die Geißlein waren doch gut unterrichtet von der Mutter und sie sagten, ja, zeig mal deine Pfote. Wieder Pech gehabt. Und das nächste Mal kam der Wolf nicht mit dieser dunklen Pfote, sondern er kam mit einer hellen Pfote. Das sagt sehr viel auch darüber, wie der geschickteste Betrüger, der Wolf im Schafspelz, wie er sich einstellt auf die jeweilige Situation und schließlich gelingt es ihm sogar, diese Geißlein zu übertölpeln. Dass sie dann schließlich denken, ach ja, das ist ja unsere Mutter und sie müssen es büßen. Wir sehen also in diesem Kapitel, wie der Antichrist versucht, ähnlich wie Christus zu erscheinen. Das zeigt sich an den Hörnern, das Lamm oder auch das männliche Lamm hat ja auch zwei Hörner. Und so hat auch hier das Tier, das aus dem Meer aufsteigt, auch Hörner. Es erinnert an das Lamm in Kapitel 5. Und es trägt auch Diademe, wie das Land Diademe auf dem Haupt trägt. Doch die größte Ähnlichkeit ist seine tödliche Wunde und seine unerwartete Wiederauferstehung. Der Antichrist sucht in der Geschichte, Christus den Rang abzulaufen. Er versucht, Menschen zu beeindrucken und zu faszinieren und etwas Ähnliches hervorzubringen wie Christus, dass die Menschen von ihm fasziniert sind. Ja, er versucht, Christus zu übertrumpfen und als der Messias zu erscheinen, der erhoffte Problemlöser. Also, wir sollten bei Antichrist sehr darauf achten, dass er versucht, so ähnlich zu sein und dass er versucht, die Menschen, ihr braucht gar keinen Christus mehr. Ich bin's. Eine nächste Frage, ist der Antichrist einer oder sind es viele? Eine Schlüsselstelle für den Antichristen im Neuen Testament ist 1. Johannes 2, Vers 18. Kannst du mir das auch geben? Jawohl. Das müssen wir uns mal ganz gründlich einprägen. Das ist eine ganz wichtige Aussage der Bibel über den Antichristen. Da heißt es nämlich, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, sind jetzt viele Antichristen, da steht wörtlich im Urtext Antichristen, nicht Widersacher Christi, so sind jetzt, in der Fußnote kommt das dann auch, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Also, viele Menschen warten irgendwann auf den Antichristen, wenn er kommt. Wer ist es? Ist es der Papst? Zur Zeit Luthers. Luther hat gesagt, er ist der Antichrist. Dann gab es mal ein Buch vor einigen Jahren von Marius Barr, der sagte, Saddam Hussein. Wir wissen, dass das inzwischen eine lächerliche These ist, ja? Denn der Antichrist ist viel, viel gefährlicher als, als so ein schwacher Mann wie Saddam Hussein. Menschen warten jetzt, wo kommt der Antichrist, der eine? Aber die Bibel sagt, es sind schon viele gekommen. Antichrist gibt es in jeder Zeit, in jeder Generation. Daran erkennen wir, dass es letzte Zeit ist. Schon seit dem ersten Jahrhundert. Was war ein Nero denn anders? Nun, er trat nicht gerade so geschickt auf, aber immerhin, was war ein Nero anders? Was war ein Domitian anders? Die Gemeinde Jesu Christi hat in vielen Jahrhunderten gemerkt, hier haben wir es mit einem Antichristen zu tun. Und das wird in der letzten Zeit mit Sicherheit nicht weniger werden, der Zeit, in der wir leben. Und denkt mal an die Situation, als Jesus kam. Da waren viele unsicher. Bist du der Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Sogar Johannes der Täufer war sich unsicher. Ist das der Messias oder ist es noch nicht? Und dann sagten einige, ja, aber da steht doch, vorher muss der Elia kommen. Ja, Gott wird den Elia vorherschicken, der wird ihm den Weg bereiten. Ja, der Elia ist, dann ist der Messias ja noch nicht da, der Elia ist ja noch nicht gekommen. Merkt ihr? Und der Messias war da. Jesus war da. Aber sie hatten so ein Konzept, so ein Schema im Kopf. Als bibeltreue Leute, da muss doch erst der Elia kommen, das kann doch noch nicht der Messias sein. Und was sagt Jesus? Elia ist gekommen und ihr habt es nicht gemerkt. So ist es auch mit den Antichristen. Wir denken vielleicht, ja, da muss doch der Antichrist kommen, wo das und das noch ist. Und merken gar nicht, dass wir ihm vielleicht schon lange auf den Leim gegangen sind. Also, der Antichrist ist nicht nur einer, sondern Antichristen gibt es in jeder Generation, in jeder Epoche der Gemeinde Jesu. Und es ist eine große Gefahr, dass wir denken, weil wir ein Schema im Kopf haben, ja, es muss doch erst das und das und dann kommt der Antichrist. Und merken nicht, dass er schon da ist. So hat es Johannes schon ganz am Anfang im ersten Johannesbrief gesagt. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommen muss. Und ich sage euch, es sind schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es letzte Zeit ist. Die Endzeit beginnt im Neuen Testament nicht irgendwann in der Zukunft. Schon gar nicht erst im 20. Jahrhundert. Ich habe so viele Leute gesehen und getroffen, die gesagt haben, ja, wir leben in der Endzeit. Und ich würde sagen, jawohl, wir leben in der Endzeit. Aber nicht erst seit 1948. Die Endzeit beginnt im Neuen Testament nicht irgendwann in später Zukunft, sondern Johannes schärfte schon seiner Generation ein, es ist Endzeit im ersten Jahrhundert. Für die Endzeit gilt, dass sie die Zeit des Christus und des Antichristus ist. Der Antichrist ist nach 1. Johannes 2, Vers 18 nicht nur eine Person. Das ist gut, wenn wir uns den Vers einprägen. Lass ihn ruhig eine Weile stehen. Ist nicht nur eine Person, sondern ein Typus, der die ganze Endzeit von der Himmelfahrt bis zur Wiederkunft Christi in vielen Verkörperungen vertritt. Die Gemeinde jederzeit braucht geöffnete Augen, um den Wolf im Schafspelz zu erkennen und zu identifizieren. Denn er kommt nicht erst irgendwann in der Zukunft, sondern er ist bereits da. Dass es viele Verkörperungen des Antichristen gibt, schließt selbstverständlich nicht aus, dass er in einer letzten Erscheinung kulminiert. Ganz sicher. Die Endzeit ist also biblisch verstanden nicht erst unsere Zeit, sondern die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen Christi. Der Antichrist ist schon da in der ganzen Endzeit seit dem ersten Jahrhundert. Und wir brauchen von Gott geöffnete Augen und geschärfte Sinne, die den Antichristen und die Antichristen auch in unserer Zeit erkennen und identifizieren. Denn hier gilt sicher, was Goethe im Faust sagen lässt, den Teufel spürt das Völkchen nie. Und wenn er sie am Kragen hätte. Der Teufel ist geschickt, der Antichrist ist geschickt. Er kommt in einer Weise, dass die Leute denken, ach, wunderbar. Er versteht es meisterhaft, Kreide zu fressen und sich so zu geben, wie die Menschen ihn sich wünschen und wie sie ihn erwarten. Nur noch einige Beobachtungen zur Offenbarung 13. Es geht beim Antichristen nicht nur um eine Person, sondern auch um ein Reich. So wie Jesus Christus der Herr ist über ein Reich, das Reich Gottes, so hat der Antichrist auch ein Reich. Denn das Tier in Offenbarung 13 zeigt deutliche Ähnlichkeit mit den Tieren aus Daniel 7. Ihr kennt Daniel 7, Daniel sieht dort ein Gesicht, einen Traum. Er sieht die Weltreiche, Babylon, Persien, Griechenland und Rom, die durch mächtige Tiere charakterisiert werden. Durch einen Panther, einen Bären, einen Löwen. Und diese vier Weltreiche, die Daniel gesehen hat, die sind hier beim Antichristen Offenbarung 13 in einem Tier zusammengefasst. Das heißt, alle Stärken und beeindruckenden Züge der großen Weltreiche, die ja erstaunliche Qualitäten hatten, ja, alle diese Qualitäten sind am Ende der Geschichte vereinigt in dem antichristlichen Reich. Da ist die geschmeidige Schnellkraft des Panthers, die wuchtige Pranken des Bäres und das respekteinflößende, brüllende und zermalmende Maul des Löwen. Die Stärken dieses Reiches gipfelt in 10 Hörnern und 7 Häuptern, ebenfalls Insignien seiner Macht. Also das antichristliche Reich am Ende wird alle die großen Weltreiche noch übertreffen. Und alle seine Raffinesse und seine Leistungen in sich vereinigen. Daniel schaut in einem Traum in Daniel 2, nicht nur in Daniel 7, in Daniel 2 die Weltreiche in Abstufungen, die Weltreiche seiner Zeit. Das goldene Haupt der riesigen Statue steht für das babylonische Reich, das prächtigste von allen. Babylon lag malerisch umgeben von Gewässern und galt als uneinnehmbar. König Nebukadnezar war berauscht von seinen Bauwerken. Das ihm folgende persische Reich stach hervor durch eine weise Gesetzgebung und Verwaltung. Seine kluge und weitsichtige Politik einte die unterworfenen Völker. Das griechische Reich wiederum breitete sich unter Alexander dem Großen, breitete die Blüte der griechischen Philosophie, der Wissenschaft und Kunst in der damaligen Welt aus. Und das römische Reich zeichnete sich durch unwiderstehliche militärische Macht aus, sowie durch eine durchdachte Infrastruktur. Feste Straßen verbanden die weit entfernten Reichsteile miteinander. Natürlich auch, um die Truppen, die römischen Truppen, schnell an jeden Ort zu bringen. Das Rechtssystem der Römer war hochentwickelt. Aquädukte versorgten Städte mit frischem Wasser, ganz zu schweigen vom Luxus der Häuser und Bäder. All das kann man heute noch an vielen Orten, in Kleinasien zum Beispiel, besichtigen. Die Menschheit ohne Christus baut in jeder Generation an einem Reich, das die Errungenschaften der Vergangenheit nutzt und weiterentwickelt. Wozu braucht es da noch Gott? Noch viel weniger die unerträgliche Engführung über nur einen Weg, den Christus, Die Urversuchung, selbst zu sein wie Gott, keinen Gott mehr zu brauchen, erreicht ihren Höhepunkt. Die ganze Welt bewundert dieses Reich und schließt sich ihm an. Die Einheit der Welt, die Kriege überflüssig macht. Was würde man heute dafür geben, wenn es nur eine Regierung gäbe auf der Welt und keine Kriege mehr zwischen verschiedenen Ländern? Was würden wir dafür geben? Die Einheit der Welt, die Kriege überflüssig macht, ist erreicht. Die Menschheit ist fasziniert und in seinen Bann gezogen. Die großen Errungenschaften sind allerdings nicht das Auffallendste, sondern dieses Reich brüstet sich auch seiner Gottlosigkeit. Es lästert Gott und seinen Christus. Wir müssen uns das nicht so vorstellen, dass sie das jetzt so ganz platt machen. Aber ich will nur mal so ein paar Lästerungen erwähnen, wie wir sie zum Beispiel im Dritten Reich gefunden haben. Wenn jemand sagt, ich bin der Führer und sich Heil zurufen lässt, dann ist das eine Anmaßung und eine Lästerung gegen den wahren Gott, oder? Oder wenn gesagt wurde, noch in Zeiten der DDR, auch ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Oder so ähnlich hat man doch gesagt. Ja, auch ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Das klingt so harmlos, aber es ist eine Lästerung. Und das sind noch harmlose Beispiele. Also, die Errungenschaften sind begleitet von dieser Lästerung gegen Gott und seinen Christus. Und nicht nur das, das antichristliche Reich verfolgt die Störenfriede einer Weltgemeinschaft ohne Gott bis aufs Blut. Es war ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Die wahren Nachfolger Jesu sind Störenfriede in diesem Reich, denn sie sagen, das stimmt nicht. Und sie sagen die Wahrheit. Noch ein weiterer Aspekt, das antichristliche Reich ist ein Reich und eine Kultur ohne Gott. Ohne Gott und seinen Messias Jesus. In ihm kommt das Bestreben der Menschen beim Turmbau zu Babel zur Vollendung. Der Turmbau zu Babel ist so der Anfang, wo der Mensch genau das begonnen hat, was am Ende so die Krönung erreicht, nämlich: Damals sagten die Menschen, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen und damit wir uns nicht zerstreuen auf der Erde, damit wir die Einheit bewahren. Eine Welt, das war damals schon das Ziel einer Menschheit jenseits von Eden, getrennt von Gott. Sie versuchten, etwas Großes zu schaffen auf dieser Erde. Und das kulminierte in diesem Turm. Und diese Aussage, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, hat auch so eine Spitze gegen Gott gehabt. Ja, da fing diese Zivilisation und Kultur ohne Gott an. Da fing der Spott und die Lästerung gegen Gott an, von denen wir in dieser letzten Ausprägung im Reich des Antichristen lesen. So brüstete man sich, das Paradies nicht erst im Jenseits zu erwarten, sondern es schon hier auf Erden aufzubauen. Aber was für Paradiese waren das? Die Paradiese auf Erden. Es waren eher Höllen auf Erden, oder? Das Paradies auf Erden, das Russland aufzurichten versprach, hat im Archipel Gulag sein wahres Gesicht gezeigt. So wie bei Hitler es Konzentrationslager in großer Zahl gab, wo alle die einen weggesperrt wurden, die nicht mitgingen und nicht mitgehen wollten. So gab es im kommunistischen Reich in Russland den Archipel Gulag, wo die Menschen in furchtbaren Lagern verschwanden. Und die Killing Fields in Kambodscha zeigen das Gesicht einer Kultur, die versuchte, das Paradies auf Erden zu schaffen, Millionen Menschen grausam getötet. Die Kulturrevolution in China war so schrecklich. Also, ein Reich und eine Kultur ohne Gott und man schafft letztlich eine Hölle auf Erden. Der Antichrist wartet durchaus mit Leistungen auf, die viele Menschen faszinieren. Er versucht, Christus in den Schatten zu stellen, sogar mit so etwas wie einer nicht für möglich gehaltenen Auferstehung. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das aussieht? Das war ein Reich oder ein Reich, das tot schien und wieder zum Leben erwacht war und die ganze Welt staunte und bewunderte dieses Reich. Ein Paradebeispiel aus der jüngeren Vergangenheit ist für mich das Dritte Reich. Ich bin kurz nach dem Krieg geboren. Wir haben in der Schule nichts darüber gehört und gelernt. Die Lehrer waren selbst noch zu befangen und zu stark verstrickt in diese Geschichte. Aber ich habe mich mit vielen Büchern, ich habe mich leidenschaftlich damit beschäftigt und bin sehr vertraut geworden mit dem Dritten Reich. Und das Dritte Reich ist für mich ein Paradebeispiel für das, was hier in der Offenbarung genannt wird. Zum Beispiel ein Reich, das wie tot war. Deutschland war nach dem Ersten Weltkrieg am Boden. Und der Frieden von Versailles sollte dafür sorgen, dass es nie wieder hochkam. Hohe Reparationszahlungen. Deutschland hatte sein Selbstbewusstsein verloren. Das starke Reich in der Mitte Europas war zerschlagen. Das Reich, das so siegessicher in den Krieg gezogen war, war am Ende. Und dann stand dieses Reich unter Hitler wieder auf und schien die ganze Welt erobern zu wollen. Und es hatte sagenhafte Erfolge. Das war doch ein Beispiel dafür, wie ein Reich, das absolut tot schien, wie das plötzlich eine Macht entfaltet und die Leute waren begeistert. Und wisst ihr, auch viele Skeptiker waren anfangs davon beeindruckt. Martin Niemöller, der später zur bekennenden Kirche gehörte und sich dagegen gestellt hat, der war so beeindruckt von den Leistungen und Erfolgen, dass er gedacht hat, das muss doch von Gott sein. Nicht nur, dass die horrende Arbeitslosigkeit, die so hoch und schlimm war, wie wir es uns heute kaum vorstellen können, die war plötzlich zu Ende. Die Männer hatten wieder Arbeit. Wie haben sich die Familien gefreut? Und es wurden Autobahnen gebaut. Wofür war natürlich nicht verraten. Das diente alles dem Krieg. Es wurden Autobahnen gebaut. Die Leute kriegten einen VW. Und sie kriegten alle einen Volksempfänger in die Wohnung. Und hörten dann die Nachrichten. Wir wissen jetzt später auch, wozu das alles diente. Und manche sagen, oh, jetzt ist wieder Ruhe und Sicherheit, man kann wieder auf die Straße gehen abends. Ja, weil sehr viel Polizei da war und weil sehr viele Menschen verschwanden in Konzentrationslagern. Aber merkt ihr, diese Leistungen haben viele beeindruckt. Und dann kam der Krieg. Und Sebastian Haffner war ein Journalist von hoher Qualität. Sebastian Haffner hat ein Büchlein geschrieben, Anmerkungen zu Hitler. Und darin beschreibt er, wie der Krieg, der ja 6 Jahre gedauert hat, 3 Jahre lang nur Erfolge hatte. Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich wurde in einer kurzen Zeit in einen Blitzkrieg überrollt, von Polen gar nicht zuerst zu reden. Und dann drangen die Truppen vor in Russland bis zur Wolga, bis Stalingrad, heute Wolgograd. Es waren Erfolge, unglaubliche Erfolge. So 3 Jahre lang. Und wie viele Menschen waren beeindruckt und glaubten, das ist der Führer, den uns die Vorsehung geschickt hat. Aber dann folgten 3 Jahre, wo nur noch alles bergab ging. Aber eben, der Antichrist hat einen rasanten Aufstieg, wo Leute von beeindruckt sind. Das beschreibt hier Offenbarung 13 ebenfalls. Und dann war dann auch der Propagandaminister, der es verstand, die Leute, die schon hungerten, zum totalen Krieg zu überreden. Als er schrie, wollt ihr den totalen Krieg? Oder wollt ihr Butter oder Kanonen? Kanonen! Wollt ihr den, ihr kennt das, furchtbare Szenen. Der Propagandaminister hier in Offenbarung 13 wird ähnlich geschildert. Und dieser Propagandaminister und der Antichrist verstand es, die Medien seiner Zeit geschickt einzusetzen und die Mittel, die er hatte, den Volksempfänger und die Wochenschau, das waren damals die Renner. Aber das sind harmlose Waisenknaben, liebe Leute, das sind harmlose Waisenknaben gegen die Mittel, die heute da sind in den Medien. Der Volksempfänger, das kleine Radio und die Wochenschau ab und zu. Heute haben wir das hoch 10. Die Möglichkeiten, ein ganzes Volk in Bann zu ziehen und auch zu beeinflussen. Auch wenn man das nicht will, glaubt mir nur, wenn wir täglich so unsere Nachrichten hören, wir bekommen auch etwas mit von einem Mainstream. Und wir brauchen sehr das Hören auf das Wort Gottes und auf den Geist Gottes, um unterscheiden zu lernen bei dem, was heute auf uns alles hereinrieselt. Doch wir dürfen in unserer Zeit nicht an den Modellen der Vergangenheit hängen bleiben. Wenn jetzt Menschen sagen, okay, das Dritte Reich, das war eine gewaltige Verführung. Wir werden aufpassen. Nie mehr darf Antisemitismus, rechte Parteien an die Regierung kommen. Nun, das wünsche ich von Herzen, dass das nicht geschieht. Aber damit sind wir dem Antichristen lange nicht entgangen. Denn denkt an den Wolf. Er kam das nächste Mal anders, mit einer weißen Pfote, mit einer hohen Stimme. Er kommt immer wieder anders. Und wir brauchen von Gott geöffnete Augen, geistliche Sensibilität. Wir brauchen ein Leben in Verbindung mit Gott, wo wir durch die Gemeinschaft mit Gott ja geschärfte Sinne bekommen, wachsam gemacht werden, vorbereitet werden. Wir brauchen geistliche Sensibilität und auch ein gründliches Studium der Bibel, auch der Offenbarung, um ihm nicht wieder auf den Leim zu gehen. Denn das war damals zur Zeit des Dritten Reiches eine der Katastrophen, dass viele Christen die Offenbarung nicht kannten. Sie war ihnen zu schwer. Und wenn man Offenbarung 13 liest, dann ist manchen, die die Offenbarung kannten, klar geworden, das ist nicht der von Gott geschickte Führer von der Vorsehung. Das ist der Antichrist, ein Antichrist. Wer die Offenbarung kannte, hatte die Möglichkeit, tiefer zu schauen. Wisst ihr, wie Falschgelddetektive ausgebildet werden? Ganz genau. Falschgelddetektive gehen nicht so vor, dass sie lauter Blüten und Falschgeld betrachten. Oh, wie sieht denn das aus? Und dass sie dann vielleicht auch das Falschgeld entdecken. Nein, nicht dadurch erkennen wir es. Genau wie du sagst. Die Falschgelddetektive müssen die richtigen Banknoten bis ins Kleinste kennen, bis ins kleinste Detail. Und nur wenn wir das Echte richtig kennen, erkennen wir auch die Imitation. Auch bei Schmuckstücken wird das so sein. Nur wer echtes Gold und echte Edelsteine wirklich kennt, der geht in Imitationen nicht auf den Leim. Also Falschgelddetektive studieren die echten Banknoten wieder und wieder. Und dann erkennen sie auch die Imitationen, das Falschgeld. Und für uns kommt so viel darauf an, dass wir den echten Christus, den echten Jesus, das Wort Gottes in uns tragen, damit wir merken, wo der Haken ist, wo der Pferdefuß ist. Zum Schluss will ich noch etwas Gewagtes sagen. Ich weiß nicht, ob es gewagt ist, aber jetzt beginnt ja morgen die Weltmeisterschaft in Katar. Und ihr hört immer wieder, wie westliche Länder, auch gerade Deutschland ganz besonders, Katar an den Pranger stellt, was dort alles geschieht. Ich finde wirklich schlimm, was mit den Gastarbeitern im Katar geschehen ist, die unter unmöglichen Bedingungen dort diese Sportstätten aufgebaut haben. Und sind auch viele dabei gestorben. Das finde ich schlimm, da will ich nichts von wegnehmen. Aber ich finde es merkwürdig, mit welcher Arroganz Deutschland und viele europäische Länder auftreten mit Binden, also mit der Kapitänsbinde, die sagt, ja, es gibt nur eine Liebe, ist egal, Mann oder Frau, es ist egal, Transgender. Und die Ordnungen Gottes werden in Europa an vielen Stellen verlassen, auf den Kopf gestellt. Wir brüsten uns der Freiheit, dass wir über werdendes Leben im Mutterleib entscheiden können, ob es leben darf oder nicht leben darf. Und wir setzen uns auf ein hohes moralisches Ross und zeigen mit dem Finger auf die Kataris, die aus einer ganz anderen Kultur kommen. Ich will diese Kultur nicht heilig sprechen. Aber ich würde sagen, ich habe Sorgen um unsere westliche Kultur, die so sich den Anschein gibt des Fortschritts, Wohltäter der Menschheit zu sein und in Wirklichkeit werdendes Leben im Mutterleib tötet, Schöpfungsordnungen Gottes vom Tisch wischt. Das Alkoholverbot dort bei den Stadien wird jetzt auch angeprangert, als ob das ein Schaden wäre, wenn weniger Alkohol getrunken wird und dann die Hooligans oder was auch immer die Begeisterung nicht ausartet. Ich will damit nur sagen, ich mache mir auch darum Sorgen. Wir leben oft in einer Kultur, die denkt, bei uns ist es gut. Nicht alles ist Gold, was glänzt. Ich finde es sehr wichtig, dass wir mit Menschen, die gleichgeschlechtlich empfinden, dass wir sie nicht verurteilen. Dass wir ihre Hintergründe und Geschichten verstehen. Ich kenne eine Reihe, ich habe mit vielen seelsorgerlich zu tun gehabt und ich kann euch sagen, ich liebe diese Menschen. Ich liebe nicht die Lebensweise, die sie manchmal daraus folgern, aber ich liebe diese Menschen und möchte um sie ringen und es sind feine Menschen, dass ihr das recht versteht. Aber ich glaube trotzdem, dass die Schöpfungsordnungen Gottes etwas Wunderbares sind für uns. Und ich möchte darum kämpfen, dass viele diese Schöpfungsordnungen als heilsam und gut erleben und niemanden verurteilen. Aber ihr wisst, diese Kapitänsbinden mit den Regenbogenfarben, die gehen viel weiter. Vielleicht noch eine Sache zum Schluss, eigentlich bin ich schon am Schluss, aber in Vers 17 heißt es ja, Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand und ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. In der Corona-Zeit haben manche gesagt, das ist ein Hinweis, das hat mit der Offenbarung zu tun. Nämlich, wer nicht geimpft ist, darf nicht mehr dies oder das tun. Das Kennzeichen auf der Hand und die Stirn. Hat das eine Verbindung? Die Impfung und diese Aussage in Offenbarung 13, Vers 17. Was meint ihr? Bitte?
Zumindest zeigt es eine Möglichkeit auf, wie es einmal geschehen könnte.
Es zeigt eine Möglichkeit auf, wie es einmal geschehen könnte. Es gab ja bei den Querdenkern Leute, die sich den Judenstern angeheftet haben und gesagt haben, damals bei Hitler waren es die Juden, jetzt sind wir es. Und da würde ich sagen, was für eine Verkennung. Denn diese Leute bekommen das Recht, eine große Demonstration zu veranstalten, ohne den geringsten Schaden davon zu tragen. Wenn ein Jude auch nur annähernd so etwas gemacht hätte. Also die Vergleiche hinken derart. Und auch, es geht ja hier, in dem Kapitel 13, nicht um etwas Äußerliches wie eine Impfung. Denn weder richtet sich die Impfung gegen die Heiligen des Höchsten, der Kampf des Antichristen ging gegen die Heiligen des Höchsten, die Impfung richtet sich nicht gegen die Heiligen des Höchsten, noch sind die, die für eine Impfung sind, Anhänger des Antichristen. Ja? Kann man das sagen? Hier handelt es sich um eine rein weltliche Frage und nicht um eine geistliche Entscheidung und Zugehörigkeit. Und das hier mit dieser Stelle der Offenbarung zu verbinden, ist ein Missbrauch von einem Vers aus der Offenbarung. Nie war es in der Pandemie jemand verwehrt einzukaufen. In Deutschland, in China schon. In China Null-Covid-Politik, da mussten sie wirklich in ihren Wohnungen bleiben und kriegten oft nichts zu essen. In Deutschland war es niemand verwehrt einzukaufen. Diesen Vers vom Antichristen, der etwas viel Ernsteres zum Inhalt hat, auf eine solche vordergründige weltliche Situation zu beziehen, ist ein Missbrauch einer Bibelstelle. Diese Situation mit der Verfolgung der Nachfolger Jesu durch den Antichristen zu identifizieren, ist eine erschütternde Verharmlosung, ja eine Karikatur. Der Antichrist geht in Offenbarung 13 tödlich gegen die Heiligen des Höchsten vor und nicht gegen Leute, die in einer medizinischen Frage anderer Meinung sind. Das habe ich angefügt, weil mir diese Frage öfters auch gestellt wurde. Wie verhält es sich mit der Situation in der Pandemie, der Impfung und der Stelle aus Offenbarung 13? So, ich bin mit meinem Thema, der Antichrist, am Ende. Jetzt möchte ich noch Raum geben zu Fragen von euch.
Ich möchte jetzt gerade mal fragen, ist es nicht möglich, dass man über weltliche Dinge, also jetzt wie so eine Virusinfektion oder sowas, dass man über weltliche Dinge herausbekommt, wer dem Staat jetzt, sagen wir mal so, gehorsam ist und wer das nicht für die Wahrheit hält, was da gesagt wird. Also das heißt jetzt, hier ist die Pfote vielleicht noch nicht weiß. Es ist nur die Stimme verstellt. Mhm. Aber es ist ja möglich, dass das weitergeht. Und deswegen glaube ich, dass es eine Möglichkeit aufzeigt, wie es mal geschehen kann.
Also dass es wie ein Modell ist praktisch, es könnte so etwas geschehen. Nur dass an dieser Stelle es ja so ist, wer sich für eine Impfung oder gegen eine Impfung entscheidet, hat nichts mit meinem Bekenntnis zu Jesus Christus zu tun.
Das stimmt, aber es hat damit was zu tun, dass ich aufgefordert bin, nicht zu töten, aber dass man mir jetzt praktisch unterstellt, dass ich andere Gefährte oder sogar Schuld für den Tod meiner Oma oder meines Opas bin, wenn ich mich als Kind nicht taufen lasse oder so. So weit ist es ja gegangen. Und da ist es natürlich schon etwas, wo ich sage, da werden Mittel verwandt, die ich nicht in Ordnung finde.
Ja, das mag durchaus sein. Das würde ich auch sagen. Politisch können wir darüber diskutieren, ob der Schutz zu weit geht, der angebliche Schutz. Und da waren auch die Politiker, auch Schäuble hat da gut zu gesagt, so weit darf das nicht gehen, dass wir unsere Älteren, unsere Eltern, und die im Altersheim sind, nicht mehr besuchen, um sie am Leben zu halten, wenn das für sie gar kein lebenswertes Leben mehr ist, wenn sie in der Einsamkeit dort dahin vegetieren. Also da sind die Meinungen im Volk auch verschieden. Und ich denke, es gibt immer Fragen, wo Meinungen verschieden sind, sollen wir uns so oder so verhalten. Aber das hat nichts zu tun mit Antichrist und Christus. Das ist eine weltliche, menschliche Frage, so wie es auch in anderen Fragen verschiedene Meinungen gibt, ob man diese oder jene Energiequellen nutzen soll zur Versorgung mit Energie oder ob man es nicht. Da gibt es so viele unterschiedliche Fragen, und die soll man nicht zu schnell auf die Frage, also eine rein medizinische Frage, auf die Situation des Antichristen, Christus oder Antichristus beziehen. Bitte.
Ich glaube, in Antwort auch darauf, dass es viel tiefer geht. Das Merkzeichen in die letzte Verse, in Vers 16, das ist auf die rechte Hand und auf den Kopf. Und wenn man sich realisiert, dass im Kopf Gedanken gemacht wird, und wenn man sich realisiert, dass mit der Hand Sachen ausgearbeitet wird, es geht hier darum, dass diese Leute sich total, wie sie auch angegeben haben, bereit erklären, den Antichrist gedanklich zu folgen, die Gedanken vom Antichrist zu unterstreichen, mit als Folge, dass alle Handlungen, die die machen, der Hand, dass die auch antichristlich sind. Und ich glaube, das geht viel tiefer dann Spritze ja oder Spritze nein.
Das ist natürlich hier schon eine übertragene Bedeutung, Zeichen auf der Stirn und Zeichen auf der Hand. Das ist ja unsichtbar, aber hier sind offensichtlich sichtbare Zeichen genannt. Aber ich finde den Gedanken auch interessant, dass hier die Gedankenwelt und die Tatwelt angedeutet ist. Aber ob das schon das Zeichen auf der Hand ist, an dem jeder erkennbar ist, so wie der Judenstern auch ein Zeichen war, an dem jeder erkennbar war, ich denke, dass das mit dem Zeichen auf Hand und Stirn doch noch konkreter sein könnte und dass es irgendwann auch ein Bekenntnis geben kann, woran sich zeigt, ob man mit diesem Staat loyal ist, mit dem antichristlichen System, oder ob man nicht loyal ist damit. Das kann sicherlich auch zu einer äußeren Darstellung kommen. Bitte, das Mikrofon kommt.
Jetzt habe ich doch noch eine Frage wegen der Zahl 666, weil es da ja auch schon immer ganz viel Spekulationen gibt und Bücher und so. Haben Sie einen interessanten Gedanken für uns dazu?
Es gibt dazu so viele Deutungen in jeder Zeit. Nein, ich weigere mich hier, mich an Spekulationen zu beteiligen. Aber ich finde es interessant, dass wir in jeder Zeit sensibel und wach sind für den Antichristen. Ob wir die Zahl 666 deuten können. Also ich kenne in den Büchern, die ich gelesen habe, gibt es viele, viele Seiten von Deutungen über 666, die alle sich nicht bewahrheitet haben. Und ich möchte da keine anfügen. Wenn es soweit ist, vielleicht.
Ich komme. Ja, das Mikrofon kommt.
Den Sie immer Antichrist nennen. Der Antichrist kommt ja namentlich eben, wie gesagt, nur im Johannes vor. Ne? Und dann heißt es ja in 4 Vers 3, 1. Johannes 4, 3, dass der Antichrist ist, der Christus im Fleisch gekommen leugnet. Und das sind ja viele schon. Und die Spitze des Antichristen, wenn es in einer Person auftritt, wird ja dann im 2. Thessalonicher beschrieben als Mann der Gesetzlosigkeit oder ich weiß nicht, steht Mann dort oder sowas, als Herr der Gesetzlosigkeit. Und jetzt ist für mich die Frage, ob dieser antichristliche Geist, den muss man doch auch erkennen oder muss man da nicht schon auch bestimmte Signale setzen, wenn ich jetzt an den Paul Schneider denke oder so, der ist ja nicht ins Konzentrationslager gekommen, weil er an Christus geglaubt hat, sondern weil er irgendwie seine Mütze nicht abgenommen hat und sich nicht verbeugt hat vor einem antichristlichen Geist, so wird es beschrieben. Und das ist halt die Frage, worauf werden wir sensibilisiert? Und ich glaube, dass in unserer Zeit sehr viel antichristlicher Geist zu sehen ist, und zwar auch in der Regierung, in der Politik, wenn man weiß, dass sie zu Wahrsagern gehen. Wenn man
bitte, was sie zu?
Dass sie zu Wahrsagern gehen, ja. Und das öffentlich sogar bekannt ist. Wenn man mitbekommt, dass Fehlinformationen weitergegeben werden, wenn man mitbekommt, dass wenn Korrekturen in den Bundestag kommen oder so, dass sie die AfD hat sowas mal gemacht und hat eine Rede gehalten dort, die eigentlich für einen Christen sehr gut war, dass man das mal im Bundestag hört. So Sachen werden alle ignoriert oder lächerlich gemacht. Und wenn man heute sagt, dass, sagen wir, eine gleichgeschlechtliche Ehe das Gleiche ist wie eine Ehe, wie sie Gott sieht oder sowas, dann ist das für mich böses Gut nennen.
Ja, ich stimme.
Nicht dass, ich gebe Ihnen da vollkommen recht, nicht, dass diese Menschen, die die Neigung andersgeschlechtlich haben, dass die verurteile ich auch nicht. Aber wenn man es schon sagt, wenn man schon behauptet, das ist das Richtige, wie es ja heute getan wird, dann sage ich, dann sind wir eigentlich schon weit fortgeschritten. Ich glaube nur, dass wir es nicht so spüren.
Genau das wollte ich auch mit diesem Abend sagen. Ich stimme dem voll und ganz zu. Wir müssen den antichristlichen Geist erkennen und identifizieren und hoffentlich nicht nur so ganz weit bei anderen, wo es ganz offensichtlich ist. Und was ich bei uns in der Politik vielleicht auch zu bedenken geben möchte, unsere Politiker spiegeln unsere Bevölkerung wider. Es sind die, die vom Volk gewählt sind. Und da finden sich genau diese Haltungen auch. Unsere Politiker sind keine Engel, sondern sie spiegeln das wider, was in unserem Volk ist. Und es gilt für uns, wirklich zu unterscheiden. Und das unterscheidet sich auch nicht unter den Parteien, dass man sagen kann, in der Partei sind die Christlichen und in der Partei sind die Antichristlichen. Das geht quer durch alle Parteien. Ja, ist mir klar. Ich wollte das nur noch mal sagen, dem stimme ich zu. Wir müssen wachsam sein für den antichristlichen Geist und auch jetzt nicht pauschal sagen, die Politiker oder die Regierung, sondern bei den Politikern, bei der Regierung gibt es wirklich Menschen, wo ich spüre, dass sie ihre Arbeit in Verantwortung vor Gott tun. Und es gibt gläubige und betende Menschen in fast allen Parteien. Und es gibt auch Antichristliches in fast allen Parteien. Also keine pauschalen Wertungen an dieser Stelle, aber Wachsamkeit, Sensibilität, auf jeden Fall.
Es war ja die Frage, wie man das erkennt. Und darauf gibt die Bibel eine ganz einfache Antwort. Uns ist der Geist der Wahrheit gegeben. Und wenn Lüge da ist und wir haben den Geist der Wahrheit, was passiert? Das ist eine logische Überlegung. Wenn wir den Geist der Wahrheit haben, erkennen wir Lüge. Macht das Sinn? Das ist genau das Problem heute und zu viele gucken Fernsehen.
Ja. Deswegen ist es wichtig, dass wir, wie die Bibel sagt, den Heiligen Geist haben. Nicht eine Form von Christsein, sondern Gott selber. Er gibt uns ganz klar Weisung und die Wahrheit. Das ist der Einzige, der Lüge und Wahrheit trennen kann, wirklich trennen kann. Wie können wir mit unserem wenigen Verstand und Denken Lüge und Wahrheit unterscheiden, wenn sie von so zwei mächtigen Seiten kommen?
Ja, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle mal die Diskussion im Plenum beenden, denn das sind zum Teil heikle Dinge. Ich erinnere mich, wie in meiner Jugendzeit gesagt wurde, wer ins Kino geht, das geht gar nicht. Wer zum Tanzen geht, das geht gar nicht. Und wir wissen, dass sich viele Maßstäbe oder viele Einschätzungen verändert haben, denn nicht jeder Film und nicht jede Art des Tanzens ist gleich einem anderen Film und einer anderen Art von Tanzen, wobei Tanzen auch in der Bibel einen hervorragenden Platz hat. Aber es gibt eben ganz Verschiedenes und ich möchte sehr davor warnen, das so pauschal zu sagen. Ich weiß, wie gefährlich es ist, wenn das Fernsehen unser Denken prägt. Aber ich glaube auch, dass wenn wir aus dem Wort Gottes uns nähren und mit Jesus in Verbindung leben, dass wir Fernsehen schauen können und durch den Geist Gottes unterscheiden können und auch wissen, was wir schauen und was wir nicht schauen. Von daher würde ich auf jeden Fall sagen, Fernsehen schauen ist nicht das Schlimme, sondern wie und was ich im Fernsehen schaue, wie ich damit umgehe. Das ist allerdings wichtig, aber nicht generell verurteilen, Fernsehen schauen oder ins Kino gehen. Okay, ja, das glaube ich auch so. Ich glaube sogar, dass es wichtig ist, dass wir verwurzelt sind im Wort Gottes, verwurzelt in der Gemeinschaft mit Gott, nicht von der Welt, von Christus herausgeholt, aber in der Welt. Und das heißt auch, ich muss auch wissen, was gesagt, gehört, gesehen wird, aber ich brauche die Verwurzelung in Gott. Wir müssen beides behaben, in der Welt, aber nicht von der Welt. Wollen wir an dieser Stelle mal einen Schlussstrich ziehen. Ich bin gern noch bereit zu einzelnen Gesprächen, aber das sind so komplexe und komplizierte